Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Stefanie Neumeier.
Mein Name ist Stefanie Neumeier. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Rosenheim und bin dort als Sozialarbeitswissenschaftlerin tätig.
Ja, herzlich willkommen, Frau Neumeier. Wir haben eine Forscherin das erste Mal in diesem Podcast. Wie kommt man in die Forschung?
Ja, also in der sozialen Arbeit geht natürlich nichts ohne Praxis. Das heißt, ich war, nachdem ich selbst studiert habe, erstmal eine längere Zeit in der Praxis tätig, sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe, dort in der im stationären wie auch im ambulanten Bereich. Und habe aber dann für mich auch gemerkt, dass ich gerne das Thema der Medienpädagogik bzw. der digitalen Transformation und was das mit uns Menschen macht, gerne auch auf einer wissenschaftlichen Ebene mir noch genauer anschauen wollte und habe in dem Zuge dann ein Volontariat bei einer Fachzeitschrift für Medienpädagogik in München gemacht und war dann jetzt noch mal eine Weile in der Praxis hier in Rosenheim tätig im Kontext von Mediensucht und Beratung in dem Zuge und jetzt hat es mich in die Forschung verschlagen, ja.
Das ist doch aber als Betrachter von außen so eine Geschichte. Erst arbeitet man mit Menschen, das ist sehr konkret, ist wahrscheinlich auch sehr aufreibend in manchen Situationen. Und dann unterstelle ich, in der Forschung ist es doch dann aber so, dass man eigentlich den ganzen Tag nur liest.
Ah, das.
Und ist das, Entschuldigung, ist das nicht furchtbar öde?
Ja, vielleicht eher so ein Stigma von Forschung, das den ganzen Tag lesen, das sehe ich so das Unikämmerchen, so wo der Professor irgendwie den ganzen Tag über ein Paper nach dem anderen liest. Nein, also wie gesagt, die soziale Arbeit, die ist beides eine wissenschaftliche Disziplin. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht ein Ehrenamt ist oder etwas, was irgendwie so ein unprofessionelles vor sich hingedümpel ist, sondern dass da eben auch Theorien und methodisches Vorgehen dahinter steckt im Handeln, aber eben auch die Praxis. Also und in meinem konkreten Fall, in dem Projekt, in dem ich jetzt tätig bin, geht es um ganz praktische digitale Projekte in der sozialen Arbeit. Wir haben da ein Forschungsprojekt, das ist auch gefördert von der Bayerischen Landesregierung. Und dort geht es darum, in einem interdisziplinären Setting Studierende der sozialen Arbeit und der Informatik zusammenzubringen, dass die sich in einer Lehrveranstaltung in Kleingruppen zusammenfinden, um dort dann sowohl eben mit unserer Begleitung, wir haben da einige Coaches auch, da was für die Praxis wirklich auch nutzbar zu machen. Im besten Fall kommt da im Nachhinein ein Projekt zustande, was in die Praxis auch direkt so übertragen werden kann.
Was könnte das konkret sein?
So das Paradebeispiel, was oft gefragt ist, ist halt eine App, also irgendeine Anwendung, dass man da zum Beispiel einen Bedarf in der sozialen Arbeit hat, in Austausch mit Eltern zu treten, wenn man so vielleicht an ein Schulsetting denkt oder gerade auch in der Präventionsarbeit, da vielleicht in Social Media reinzugehen und Formate zu implementieren, sehr breit gefächert.
Mhm. Ja. Über die sozialen Medien müssen wir natürlich sprechen. Wie sind Sie in die Medienerziehung gekommen?
Mhm. Das war bei mir also direkt vom ersten Semester an, vom Bachelorstudium. Wir hatten damals die Möglichkeit, uns in manchen Lehrveranstaltungen einen Schwerpunkt schon auszusuchen. Und als ich dann von der Lehrveranstaltung Creative Gaming gelesen habe, wurde ich neugierig, nicht nur aus einem persönlichen Interesse heraus, sondern eben auch, wie das mit der sozialen Arbeit zusammengeht. So erstes Semester, ganz frisch an der Hochschule. Und habe da große, große Faszination und Leidenschaft für mich entdeckt, die bis dato dann sich durchs komplette Studium und darüber hinaus hindurchgezogen hat.
Was ist denn Social Gaming? Also man denkt da wahrscheinlich als erstes, das fällt mir das Spiel nicht ein, Minecraft, oder? Das wäre doch sowas.
In der Jugendgeneration ein durchgehender Hype, ja, zurzeit. Also es ist so, wenn man jetzt konkret sich diese Lehrveranstaltung anschaut, da war die Idee dahinter, sich ein beliebiges digitales Spiel anzusehen. Und
Call of Duty?
Auch und da Potenziale und Risiken sich genauer anzusehen. Also wenn wir jetzt Call of Duty nehmen.
Entschuldigung, dann, muss man vielleicht erklären, das ist ein Ego-Shooter.
Ja, genau. Direkt. Also auch mit einer entsprechenden Altersfreigabe ab 18 Jahren. Aber da passiert auch ganz, ganz viel. Also neben den Shooter-Aspekten werde ich nie vergessen, in der Realschule hatten wir einen Lehrer, der für uns ganz klar gesagt hat, so diejenigen, die Computerspiele spielen, das sind die ganz Gefährlichen und so. Aber da steckt viel mehr drinnen. Nehmen Sie alleine schon den Aspekt der Gruppendynamik, der Zusammenarbeit, der Kooperation. Und das ist so ein großer Bereich, sich, und das ist auch so meine Herangehensweise. Mir ist es wichtig, so eine schon kritische, aber auch eine emanzipatorische Haltung da an den Tag zu legen, wenn es darum geht, jetzt in dem Fall Studierende, aber auch selbst in der Praxis mit Jugendlichen oder Heranwachsenden das auch zu vermitteln, ist nicht alles einfach nur blind hinein zu nutzen. Aber sich auch die Potenziale wirklich bewusst machen.
Das ist doch wahrscheinlich Wasser auf den Mühlen all jener, die solche Spiele wahnsinnig gerne spielen. Da gibt es ja unendlich viele, die sagen, Moment mal, ich bin ein total soziales Wesen, in Klammern, online. Mhm.
Ja, das wird ja viel diskutiert, ob die Online-Sozialkontakte gleichwertig zu schalten sind sozusagen mit den analogen. Und gerade in der jüngeren Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es eindeutig zu bejahen, dass das mindestens gleichwertig ist und dass die Zielgruppe das auch für sich so bewertet, wenn man sich da die Studienlage dazu ansieht. Und
wie erforscht man sowas?
Es gibt da zum Beispiel eine sehr sehr gute jährlich durchgeführte Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Die haben da zum Beispiel die CIM-Studie. Das CIM steht für Jugend, Internet und Mediennutzung. Und die fragen das jedes Jahr einfach ab. Gerade auch in Zeiten von Covid und Social Distancing gab es da auch die ein oder andere Sondererhebung. Und das gibt diverse Formate, die einfach da dann eben auch so konkrete Fragen stellen wie, was machst du, wenn du online bist? Und da ist eigentlich immer mit unter den in den Top 3 mit Freunden, also soziale Netzwerke pflegen, Sozialkontakte pflegen. Ja.
Wie groß ist da die Gefahr der sozial erwünschten Antwort?
Natürlich gibt es immer, bei jeder Studie muss man sich mancher Verzehrfaktoren ehrlich machen. Der Vorteil an manchen der Designs ist, dass die zunehmend diese Lebenswirklichkeit, weil es ist nun mal eine Wirklichkeit, die digitalen Medien sind da, die sind nicht wegzudenken. Und diese Studiendesigns nehmen sich teilweise der Lebenswirklichkeit auch an und gehen dann zum Beispiel auf die entsprechenden Kanäle, also sei es Social Media oder es gibt jetzt auch sehr spannende Projekte von sogenannter Digital Street Work, also die aufsuchende soziale Arbeit, wie man sie aus dem Analogen kennt, hinein in manche digitale Spiele zum Beispiel oder auch auf Social Media wieder. Mhm.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also bleiben wir mal beim Beispiel Call of Duty. Da gibt es Online-Spiele, wo man mit 24, 36 Spielerinnen und Spielern unterwegs ist. Mhm. Und einer von diesen 24, 36 Personen ist dann ein Streetworker. Also
nicht so ganz.
An den ich mich dann wenden kann und sage, die anderen aus meinem Team schneiden mich, oder?
Ah, nee, das ist, also erstmal Digital Streetwork zielt darauf ab, wirklich auch offene Beratungsangebote zu schaffen im digitalen Raum für Zielgruppen, die mit den klassischen Angeboten nicht erreicht werden, weil sie zum Beispiel dann eben hauptsächlich im digitalen Raum anzutreffen sind. Und jetzt haben Sie das Call of Duty Beispiel gebracht. In dem Fall stelle ich mir die Umsetzung doch schwierig vor, weil das ja ein rundenbasiertes Spiel ist, wo es dann einfach nach einer Runde wieder von vorne losgeht. Die Überlegung dabei ist eher, sich solchen Spielen zuzuwenden, die einem Roleplay-Game folgen, also wo sie sich einloggen und die Uhr immer weiterläuft. Ne? Also Klassiker wäre World of Warcraft, dass man sagt, okay, es gibt dort in diesem Spiel gibt es eine Anlaufstelle, wo sich vielleicht auch Spielende miteinander austauschen, aber auch eine, in dem Fall eben Fachkraft, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter, der oder die dort Ansprechpartnerin ist. Weil verstehen Sie mich nicht falsch, ich sehe viele Potenziale in digitalen Spielen, digitalen Medien, aber gerade wenn man so von so einem exzessiven Konsum spricht, ist es natürlich auch dann schwieriger, an die Zielgruppe ranzukommen. Und da finde ich solche innovativen Formate wirklich vielversprechend.
Ja, das war eben gerade nämlich auch mein erster Gedanke, als Sie gesagt haben, dass die Personen, die sich viel online aufhalten, ihre digitalen Kontakte gleichwertig sehen zu ihren analogen Kontakten. Für mich als Außenstehenden ist das eine ganz furchtbare Vorstellung. Also Frage, nur weil die es so sehen, heißt es ja nicht, dass es richtig und gut ist. Also ein Junkie sagt ja auch, wenn ich meine Drogen nehme, dann fühle ich mich gut, aber das... Mhm.
Ja, das sind wir in einer philosophischen Fragestellung. Na, was ist richtig? Ich würde es eher als Erweiterung sehen. Also so ist auch meine Erfahrung aus dem Beratungssetting, wenn mit Jugendlichen oder ja Jugendliche, wo die Eltern eben Bedenken haben beim Medienkonsum, ob das irgendwie vielleicht zu viel sein könnte. Und es sich daraus stellt, so dass das Digitale zum Beispiel bei digitalen Spielen, das ist einfach schön, wenn man sich dann aus der Schule in echt kennt und auch echte Sachen, analoge Sachen noch so unternimmt, wie eben Fußballspiel, sportliche Aktivitäten oder andere Freizeitgestaltungen, aber eben auch noch so ein gemeinsames Interesse, wie zum Beispiel ein bestimmtes digitales Spiel zu haben und dort nochmal auf einer anderen Ebene auch interagieren zu können. Also in dem Fall würde ich es ganz klar als Ergänzung sehen. Das eine kann nicht ohne das andere. Also in so einer Zeit leben wir. Da muss man sich meiner Meinung nach ehrlich machen. Und um das vielleicht nochmal mit einem Vergleich zu veranschaulichen, was diesen Medienkonsum anbelangt und wann gibt es ein zu viel? Es gibt ja auch aus den Verhaltenssüchten, wissen wir, dass es ja auch eine Sportsucht gibt. Und ich habe ganz gerne wenn Eltern sich nicht sicher waren, wie viel ist zu viel, so ihnen die Frage gestellt, wenn jetzt ihr Sohn, ihre Tochter die gleiche Menge an Zeit am Tag draußen wäre und Fußball spielen würde, durchgehend Fußball spielen würde, wären sie da genauso besorgt oder genauso irritiert. Ja.
Jetzt muss ich mal als Vater da was zu sagen. Also hinkt der Vergleich nicht? Also wenn jetzt mein Kind 3 Stunden im Internet rumsurft, ja, dann kann es bei Call of Duty zusehen, dass es möglichst viele Kopfschüsse durchführt, dass es bei GTA möglichst viele Raubüberfälle macht und kann sich Videos angucken, die ich nicht will, dass mein Kind sie sich anguckt und so weiter, kann andere Personen mobben, kann Mobbing Opfer sein. Mhm. Und wenn mein Kind 3 Stunden Fußball spielt, dann ist doch der Rahmen, klar, da kann man sich auch mal gegenseitig anschnauzen und so, ja? Mhm. Aber da ist doch der Rahmen wesentlich enger von dem, was an psychischen Gefährdungen damit einhergeht.
Jetzt haben Sie mit den genannten Spielen und den Risiken wirklich auch unsere zentralen Themen, wenn es um Risiken digitaler Medien anbelangt, angesprochen. Da ist es natürlich zuallererst die Frage zu stellen, was mache ich im digitalen Raum? Also gerade wenn man sich diese Untersuchung, die ich vorhin angesprochen habe, anschaut, dann wird auch zunehmend digital gelernt. Also sei es mit Wissensformaten, die man bei YouTube oder bei Social Media findet. Es gibt aber auch tolle Spiele, Klammer auf, auch freiwillige Selbstkontrolle und unfreiwillige Selbstkontrolle. Also na, es hängt da ja auch immer dran, ab wie vielen Jahren ist das Spiel. Ein Call of Duty dürfte von Minderjährigen ja erst gar nicht in die Hände kommen, in deren Hände. Und daher, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Kritisch, emanzipatorisch, kritisch. Was passiert da überhaupt? Mhm. Weil, wenn jetzt irgendwie ein Elfjähriger 3 Stunden lang reizüberflutet wird von einem sehr realistischen Shooter, wo es darum geht zu morden, dann ist das natürlich bedenklich. Und dann steht da auch ein pädagogischer Auftrag dahinter, da einzugreifen. Aber sich halt da anzugucken, was kann man vielleicht Gutes damit tun.
Mhm. Dann machen wir hier mal einen Punkt, weil wir jetzt schon sehr tief eigentlich ja auch in dem Ganzen drin sind. Mhm. Sie hatten vorhin nebenbei so gesagt, Sie forschen in der digitalen Transformation.
Ja.
Können Sie das vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, digitale Transformation, so das wunderschöne Wort omnipräsent, also ist überall, ne? Viele verwenden ja den Begriff der Digitalisierung. Das ist aus meiner Sichtweise eher was sehr, sehr Technisches. Also ich digitalisiere etwas, was es vorher analog gab, so, ne? Briefe schreiben werden zu Nachrichten, das ist iMessage oder so, das ist für mich Digitalisierung. Und digitale Transformation ist so dieses omnipräsente, der omnipräsente gesellschaftliche Wandel, der damit einhergeht, mit digitalen Technologien, aber auch damit, was das bei uns Menschen macht, wenn wir eben immer erreichbar sind, wenn da auch Verzehrfaktoren eine große Rolle spielen und auch Schönheitsideale, riesengroßes Feld, gerade wenn wir über Social Media sprechen. Also da wirklich Auswirkungen, die in auch völlig unabhängig von Alter der Zielgruppe oder von Beruf oder Hintergrund, was die Person so im Leben macht, dass es uns tangiert und damit auch Gefahren einhergehen. Ja.
Und in dieser Forschung appellieren Sie an eine, wie Sie eben gesagt haben, kritisch-emanzipatorische Selbstwahrnehmung?
Also es gibt da ja den Begriff der Medienkompetenz, der ja spätestens seit Beginn der Pandemie mehr oder weniger großen Hype erfahren hat. Und was meint man damit? Das ist da der Versuch, die Menschen, also nicht nur heranzuführen, was gibt es überhaupt, also ne, was für eine Technik gibt es, was für neue Technologien gibt es, wie nutze ich die? Also rein was Technisches. Und eben aber auch eine eigene Gestaltungskompetenz. Ich mache zum Beispiel ein eigenes YouTube-Video oder ich poste einen Beitrag, den ich irgendwie grafisch gestalte, so. Und aber dann eben auch eine Kritik an solchen digitalen Formaten zu üben. Ja.
Wenn Sie sagen, Digitalkompetenz,
ja.
Ist damit gemeint oder ist damit nicht vordergründig gemeint, wie gehe ich mit den Dingen um? Also nach meinem Dafürhalten ist dieses Kritische eigentlich, man sagt, ja, man muss da schon drüber sprechen, aber eigentlich ist es nicht erwünscht oder spielt es kaum eine Rolle. Also als Beispiel, es gab ja den Lockdown vor 2 Jahren, also die Schulen wurden geschlossen, man musste innerhalb von Tagen, eigentlich ja von Stunden, eine digitale Infrastruktur aus dem Boden stampfen, die funktioniert. Und wo dann die Lehrkräfte sofort wissen mussten, wie man damit kreativ umgeht.
Mhm.
Und ist das nicht, also ich habe das Gefühl, da prallen so Dinge aufeinander. Also ich finde, gerade die, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht, also gerade die Eltern haben gesagt, oh, die Lehrer, die sind zu blöd dazu, das zu benutzen, ja. Die Kinder waren froh, wenn sie es die Lehrer nicht benutzen konnten. Und die Lehrer hatten große Sorge, dass sie während digitaler Unterrichte gefilmt wurden oder dass die Kinder sich gegenseitig filmen und das Ganze online stellen. Also wie kriege ich dieses Konglomerat von Interessen und auch Desinteressen unter einen Hut, um das zu sortieren und zu sagen, okay, Leute, Kind, du hast folgende Aufgabe und Eltern, ob es euch passt oder nicht, ihr habt folgende Aufgabe.
Ja, also Sie haben halt jetzt da den Rahmen der Schule angesprochen und vor allem die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen und mit dem Punkt, ob es da nicht vordergründig um die Nutzung geht. Also gerade bei dieser Zielgruppe ist die Nutzung etwas oder diese Aneignung von Technik und wie diese funktioniert, was relativ intuitiv ist, weil das ein Aufwachsen mit Medien ist, das eben, da schließe ich mich selbst mit ein, so die Generationen davor ja nicht hatten. Also das ist dann etwas, das kommt hinzu auf einmal. Also bestes Beispiel, gab ein sehr, sehr schönes Projekt mit Seniorinnen und Senioren in einem Seniorinnenwohnheim, die mit Hilfe von Virtual Reality Brillen in ihre Heimatorte sozusagen gereist sind. Das wurde mit so einer 360-Grad-Kamera abgefilmt und dann konnten die einfach dort wieder hin zurückkehren und sich da auch so austauschen. Ach ja, stimmt, da waren wir als Kinder immer etc. Da spielt dann die Mediennutzung, das auch da gut zu begleiten, natürlich eine große Rolle, weil die allermeisten von den Senioren und Senioren hatten so eine Virtual Reality Brille noch nicht zuvor in der Hand gehabt. Aber wenn Sie jetzt Kinder und Jugendliche ansprechen, da ist so mein Erleben, dass die mit einer sehr, sehr großen Neugierde an neue Technik auch rangehen und da ausprobieren und dann aber auch, also wir sprechen da von der Mediensozialisation. Also genauso wie wir mit manchen gesellschaftlichen Bräuchen und Riten irgendwie aufwachsen, ist das Gleiche inzwischen auch mit den Medien der Fall. Also es ist der Messenger Nummer 1 ist WhatsApp. Das ist so irgendwie in den allermeisten Köpfen drinnen, so wenn wir jenseits uns vom Datenschutz bewegen. Und zum Thema Schule, beziehungsweise wenn dann auch noch mehrere Interessensgruppen drinnen sind das auch immer Aushandlungsprozesse. Also das ist eins zu eins, hat mich jetzt gerade, als Sie erzählt haben, eins zu eins erinnert an meine Zeit in der Medienberatung eben, weil oft waren es eben Familienkonstrukte, da wo die Kinder und Jugendlichen entweder zu viel gezockt und oder zu viel in Social Media aktiv waren, also aus einem Blickwinkel der Eltern. Und andersrum war es eher so, dass die Kinder irgendwie nicht das Gefühl hatten, dass die gemeinsame Familienzeit wirklich auch alle Interessen abdeckt. So. Und die Quintessenz in den allermeisten Fällen bestand dann letztendlich darin, wieder mehr zueinander zu finden. Und dann regelte sich das auch mehr oder weniger von ganz alleine. Und gleichzeitig auch so ein, wie es ja auch in einem Zusammenleben immer ist, auch in der WG, die mein Gegenüber auch zu akzeptieren und zu respektieren mit den Interessen. Ja.
Aber das findet ja wieder offline statt, das, was Sie sagen. Mhm. Also ich kann akzeptieren, dass Sie 5 Stunden am Tag irgendein Spiel spielen oder sich auf Instagram austauschen mit Freunden. Mhm. Aber das heißt ja nichts darüber, wie sie sich austauschen. Mhm.
Da, also wir muss jetzt aber auch kurz nochmal dazu erwähnen, wir sprechen jetzt sehr viel von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Thema, das betrifft im Grunde alle Altersgruppen. Aber an dem Beispiel war immer so mein Rat Nummer 1 für die Eltern ist es wichtig zu verstehen, dass dieser digitale Raum das ist, was früher vielleicht na, Stichwort, die Eltern haben den Kindern erlaubt, okay, ihr dürft bis da und dahin gehen und Fußball spielen, aber weiter weg bitte nicht. Oder auch dieses hinter der Garage dann heimlich rauchen. Das sind so heimliche Räume oder so Grenzen, die übertreten werden. Das ist auch Teil vom Jugendalter. Also Grenzen austesten, Grenzen erfahren und Grenzen übertreten. Und da ist es, war mein Rat an die Eltern oder ist mein Rat an die Eltern immer, stellen Sie sich selbst als Auffangnetz vor. Also auch wenn mal was daneben geht, wichtig ist, dass Sie für Ihre Kinder da sind, dass die auch ein Gefühl haben, ich kann mich meinen Eltern anvertrauen. Weil gerade, Sie haben ja vorhin auch das Thema Mobbing und Online-Mobbing angesprochen und da gibt es noch viel scheußlichere Dinge, die sich im digitalen Raum abspielen, dass da einfach so eine Vertrauensbasis da ist, dass die Kinder das Gefühl haben, okay, ich kann da Rat bei meinen Eltern suchen. Das ist wichtig, weil wenn man's andersrum denkt, so, okay, was wäre die Alternative? Die Alternative, jetzt sehr zugespitzt gesprochen, solange wie es geht, die digitalen Medien rauszuzögern und dass es dann irgendwann vielleicht, dass man hofft, okay, dass sie jetzt alt genug sind. Das Problem ist, dass sich dann dieses Bedürfnis danach oder diese Lust darauf also noch größer wird und dann sich ja auch wieder irgendwelche ja in Anführungszeichen verbotenen Wege gesucht wird, um dazu zu gelangen. So, also lieber das gut begleiten und so, dass es so ein flüssiger Übergang ist hin zu einer selbstbestimmten Mediennutzung des Nachwuchses.
Was wäre denn da ein in Ihren Augen angemessener Weg, gut zu begleiten? Also Sie sagen, Zugang zu Medien oder zu digitalen Medien sollte da sein. Mhm. Aber wie geht es dann weiter?
Ja, also es sollte da sein, wenn das das Bedürfnis ist. Ne? Also wenn das der Wunsch ist und dann aber auch diesen Wunsch hinterfragen, was stellst du dir denn da vor? Also was möchtest du denn mit, jetzt nehmen wir mal Smartphone, weil das ist ja auch so eine Frage, der Trend ist übrigens gerade rückläufig. Es gab eine Zeit, da haben die Kinder immer früher ihr erstes Smartphone bekommen. Jetzt geht das gerade wieder ein bisschen zurück und verschiebt sich weg von der Grundschule hin in die weiterführenden Schulen. Das beobachten wir schon, dass auch von Seiten der Eltern da mehr kritisch das betrachtet wird, aber es zu hinterfragen und auch zu besprechen, so wenn dann als erste Aussage kommt, ich will Fortnite spielen und als zweite, ich will Minecraft spielen und als dritte, ich will bei Instagram sein, dann ist das natürlich eine sehr ja, es ist ja eingeschossene Haltung. Wenn es jetzt aber darum geht, okay, wir haben da irgendwie eine gemeinsame Gruppe von genau dem Freundeskreis, den man in der Schule auch pflegt, dann finde ich, kann man sowas auch unterstützen oder sollte man sowas auch unterstützen. Und es gibt unzählige Formate, also auch hier wieder, wenn man an YouTube zum Beispiel denkt, ne? Es gibt viele Formate, die inzwischen auch eine Kids-Version anbieten, YouTube Kids in dem Fall. Ja. Und dass man da halt auch ins Gespräch geht und sagt, okay, das machen wir unter diesen und jenen Vorstellungen, wie wir sie haben. Weil das darf man auch nicht vergessen. Die Eltern sind die Expertinnen und Experten, die kennen ihr Kind am besten und die.
Aber nicht die Medien.
Ja, wie gut, dass es dafür dann auch Erziehungsberatungsstellen gibt, die eben auch medienkompetent zunehmend sind und werden und da dann auch bei Fragen einfach zur Verfügung stehen. Ja, ist auch wichtig. Also lieber fragen, anstatt einfach mal drauf los. Ne?
Ja, Sie haben ja eben gesagt, wir sind schon sehr bei den Kindern und Jugendlichen. Wir kommen auch noch zu den Erwachsenen. Mhm. Aber generell dann die Frage, sind wir immer noch, also nach, ich weiß nicht, 20 Jahren iPhone und so weiter, 40 Jahren Internet, irgendwie sowas, sind wir immer noch zu naiv? Ganz kurz,
ja.
Sie haben in einem Exzerpt über eine Veranstaltung geschrieben, so sinngemäß, dass wir in AGBs einwilligen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, welche Daten wir eigentlich da jetzt ganz bereitwillig abgeben. Da müsste doch eigentlich die Konsequenz sein, bei diesen ganzen AGBs, die es so gibt, Lieber offline leben.
Ich sehe es anders. Also ich sehe das alles sehr kritisch und ich glaube auch nicht, dass wir naiv oder leichtsinnig sind. Ich glaube, dass diese ganzen Mechanismen, die letztendlich dazu führen, dass wir uns sehr, sehr gläsern im digitalen Raum bewegen und sehr viele Daten von uns preisgeben, dass diese Mechanismen dahinter sehr intransparent sind und es uns sehr bequem gemacht wird. Also ich habe die Möglichkeit einfach jetzt, Sie haben die AGBs zitiert, ich kann da das Häkchen setzen und dann geht's los. Oder ich klicke darauf, denken Sie an die Cookies, wenn Sie eine neue Webseite aufrufen. Entweder einfach alle erlauben oder so Präferenzen setzen. Und dann öffnen sich, wenn Sie das schon mal gemacht haben vielleicht, öffnen sich mega viele Seiten, die Sie erstmal durchlesen müssten und jede einzelne Einstellung minutiös für sich personalisieren müssten. Und dann ist meistens noch der Button sehr gut versteckt, wie Sie dann auf die nächste Seite kommen. So, dass Sie es wirklich dann auch final ablehnen. Nicht, dass Sie doch wieder einen Schritt zurückgehen und doch einfach sagen, ach, das ist mir jetzt zu blöd, ich stimme jetzt einfach zu. So. Und da sehe ich eher die Rahmenbedingungen als das Schwierige. Also wenn man einfach mal festhält, wir leben hier in einem Rechtsstaat und folgt man dieser rechtsstaatlichen Logik, dann ist es einfach das oberste Gut des Rechtsstaates, da die Bürgerinnen und Bürger vor Schaden auch zu bewahren. Und da wird auf medienethischer Ebene sehr viel diskutiert, ob nicht unter dieser Prämisse in einem Rechtsstaat auch so Anwendungen wie Instagram und Co., die eben sich solchen Regularien durch sehr intransparente Vorgehensweisen verwehren oder dass die zum Beispiel ihren Sitz ganz woanders haben, dass man die nicht konsequenterweise abstellen müsste, um dann die Anbieter in Zugzwang zu bringen.
Genau, dann müssten wir eigentlich wieder offline legen.
Die Frage ist, ob das dann gleich offline ist. Wenn die Big Player, ne, die sich diese ganzen Datenströme zu nutzen machen und damit auch Profit machen, wenn die dann nachjustieren müssten, weil da bin ich sicher, wenn es da den entsprechenden Handlungsdruck gäbe, um eben die Angebote weiter verbreiten zu dürfen, dann würden die das auch machen, weil der Profit würde sich immer noch immens lohnen.
Warum macht man es nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade bei der Gesetzesgebung von Straftaten, die sich im digitalen Raum abspielen, war so mein Eindruck der letzten Jahre, dass diese Phänomene teilweise so schnelllebig sind, dass ein bürokratischer Akt, dass da eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen wird, um diese Menschen strafrechtlich belangen zu können, dass das sehr, sehr langwierig ist und dann oft schon sich das Phänomen sehr weit ausgebreitet hat. Und dann ist es auch nochmal eine andere Frage der Strafverfolgung. Also wo gibt es auch Personen, die entsprechenden Kompetenzen mitbringen, um die Gesetzesgrundlage umzusetzen.
Lesen Sie AGB?
Ah, das ist eine sehr feine Frage. Ich ertappe mich leider auch immer mal wieder da durchzuklicken. Ja.
Sie sagen, also diese digitale Transformation ist der omnipräsente gesellschaftliche Wandel durch die Anwesenheit von digitalen Medien. Wenn man jetzt bei dem, was Sie jetzt auch gerade zum Schluss gesagt haben, dann ist das alles im Endeffekt doch negativ. Also, das war kurz aufzählen. Ich kann digital mobben, ohne dass es jemand mitkriegt. Ich kann beleidigen. Es gibt immer wieder diese ganzen Phishing-Geschichten, Hacken und so weiter und so weiter. Die Menschen kriegen falsche Schönheitsideale vorgegaukelt, werden motiviert, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen und so weiter und so weiter. So alles Mist.
Das, was Sie aufgezählt haben, auf jeden Fall. Und für mich gibt es da aber noch so viel mehr. Also denken Sie daran, auch wieder hier, bestes Beispiel war doch die Pandemie. Man durfte sich nicht sehen, man durfte sich nicht treffen. Dann haben sich total schöne Formate herauskristallisiert, wie wir machen halt einen digitalen Spieleabend so und vernetzen uns via Video-Messenger und sehen uns so zumindest. Ne? Und davon abgesehen, also so a priori, da sind wir wieder bei der Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen, könnte man vielleicht auch sagen, ist so eine Resilienz diesen Mechanismen gegenüber, dass man das vielleicht auch als pädagogischen Auftrag versteht, da heranzuführen und immer wieder in die kritische Reflexion zu gehen, zu fragen, okay, dieses Bild, das ist nicht echt, das ist bearbeitet, diese Menschen sehen nicht in Wirklichkeit so aus und da auch auf so einer subjektiven Ebene zu bleiben, du bist genau so gut, wie du bist lass dir davon nichts vormachen. Also ich, als ich noch eben jetzt viel in Schulen unterwegs war, in Workshops und Thema Filter oder Schönheitsideale Thema war, war immer so, na, das Paradebeispiel einfach mal 4 so ganz, ganz gruselige Filter, wo es irgendwie einem das Gesicht total lang zieht und man aussieht wie so ein Fabelwesen, um das mal auf eine Stufe zu stellen mit so einem Schönheitsfilter und zu sagen, die Idee ist genau das Gleiche, nämlich ihr werdet in dem Moment verzerrt. Ihr seht nicht mehr so aus, wie ihr wirklich aussieht. Und da hat sich für mich so der Begriff der digitalen Resilienz irgendwie auch herausgebildet, dass der in so einer Zeit unfassbar wichtig ist. Ja.
Und wie kann man die entwickeln? Also ich stelle mir das gerade vor, vielleicht bin ich da auch zu negativ, aber ich erzähl denen das, also Kindern. Mhm. Und dann, na klar, verstehe ich. Und dann sind die aber wieder in ihrem Freundeskreis und dann zeigen sie sich trotzdem die Bilder von den wem auch immer, die eben anders aussehen.
Also die soziale Arbeit ist dazu, jetzt kann ich jetzt von meiner Profession sagen, aufgerufen, Angebote zu machen. Und zwar Angebote, wie kann es denn sonst aussehen? Ne? Also und auch die zunehmend das Thema der Authentizität hält auch zunehmend Einzug bei den Apps. Also es gibt jetzt eine App, die ist jetzt lange, lange Zeit auf Platz 1 der Downloads gewesen, die nennt sich Be Real, wo es darum geht, authentisch zu sein, wo man gar keine Filter anwenden kann, wo man irgendwann im Laufe des Tages dazu aufgefordert wird, jetzt ist es wieder an der Zeit, schick doch mal Freundin XY ein Bild von dir, was du gerade machst oder so. Also auch da, es gibt ja immer zu einer Bewegung, gibt es meist auch immer eine Gegenbewegung. Ne? Und
das sind immer die Spaßverderber.
Ja, weiß ich nicht. Also ob ich das so sehen würde. Aber zurück zur sozialen Arbeit, Angebote machen. Also da auch sagen, okay, wir machen jetzt einen Workshop zu Videoschnitt, zu wie erstelle ich vielleicht selbst ein Lernvideo. Also das machen wir jetzt auch zum Beispiel mit unseren Studierenden eben im Sommersemester dann, dass die dann eben auch als sich so an so ein Medium herantrauen, dass sie vielleicht jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, zum Beispiel vielleicht auch einen Podcast auf die Beine zu stellen und so für eine Zielgruppe ein Angebot zu schaffen. Ne? Und dann ist es letztendlich, und da muss man sich auch ein bisschen frei machen von so dem Gefühl, diejenigen retten zu müssen. Letzten Endes bleibt es immer eine subjektive Bewertung derjenigen, die Medien nutzen. Möchte ich das jetzt rezipieren oder nicht? Und bis dahin kann man eben versuchen, Angebote zu machen.
Weg vom Konsumenten hin zum, wie Sie sagen, Creator.
Ja. Das könnte zum Beispiel ein Weg sein, ja.
Weil ich dadurch die Strukturen durchschaue.
Ja, man muss aber auch mal ehrlich sagen, dass es in manchen Situationen auch an der Argumentationsgrundlage fehlt, die jetzt irgendwie so eine Mediennutzung negativ zu betrachten. Also bestes Beispiel ist ja der E-Sport. Also zunehmend digitale Spiele haben zunehmend auch eigene Vereine. Und es gibt auch Weltmeisterschaften mit hoher Rentengeldsummen. Also da sind wir im siebenstelligen Bereich. Und auch das sich selbst zum Beispiel bei solchen Spielen, die auf einem sehr hohen professionellen Level gespielt werden, sich selbst dabei zu filmen, also zu streamen via Plattformen wie Twitch und dort dann immense Summen, also einfach wirklich als einen Job zu erwirtschaften, da ist es dann schwierig, den Eltern oder mit den Eltern gemeinsam da zu argumentieren, weshalb das jetzt nicht der Traumberuf von dem Nachwuchs sein sollte, wenn es denn funktioniert, ne?
Das ist es ja. Fragt man heute Grundschülerinnen und Grundschüler, was wollt ihr werden? Dann wollen die YouTube-Star werden.
Ja, wobei man da jetzt auch unterscheiden muss zwischen, okay, ich habe da ein Idol und ich möchte diesem Idol nacheifern und ich kann etwas sehr gut und erlebe auch eine positive Resonanz. Also wenn ich jetzt nochmal auf dieses Streamer zurückkomme, die haben ja bis zu, im Schnitt eine fünfstellige Zahl an Usern, die live zusehen. Und da ploppt dann immer ein Sound auf und irgendwie ein Pop-up, User XY hat so und so viel gespendet. Einfach nur dafür, dass der Streamer oder die Streamerin weitermacht. So. Also da würde ich nochmal differenzieren, ja.
Aber das ist doch eine super geile wirtschaftliche Aussicht für mich als Schüler. Mhm. Was mache ich denn hier überhaupt? Mathe? Ja, ich mache sowas. Und sei es, dass ich, also es gibt ja, mir fällt der Name nicht ein, es gibt ja so einen Typen, der den ganzen Tag Online-Casino spielt und dabei völlig durchdreht, den kennen meine Schüler alle. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn sowas eine Blaupause wird, ist doch furchtbar.
Ja, und da muss man ganz klar unterscheiden zwischen solchen Casino-Spielern, die sich da auch irgendwie selbst auf den Arm dann nehmen, um auch mediale Reichweite zu generieren und auch dadurch monetär Gewinne zu erwirtschaften, die einfach von der Zielgruppe als Unterhaltung konsumiert wird. Ich würde sie mich da in dem Moment als Unterhaltung sehen. Versus jemand professionalisiert zum Beispiel jetzt sein Spiel, also das sein Können, ne? Mhm. Da steckt ja was dahinter. Ist auch wieder so ein Momentum von aktiver Mediennutzung und passivem Konsumieren. Also ich sitze davor und lache mich halt kaputt und ja, aber auch
beim
da.
Anderen gucke ich zu, wie der spielt.
Ja, und im nächsten Moment sind dann die allermeisten so, dass, also in dem Moment hatte ich jetzt gerade von dem Streamer selbst gesprochen also, gehabt, ne? Aber auch die Zielgruppe, diejenigen, die sich so etwas ansehen, das ist dann auch wieder so eine Art, okay, Idol, weil sie in allererster Linie das Spiel selbst spielen. Also sonst kommen die meistens nicht auf solche Kanäle, ja.
Gucken wir mal weg zu den Jugendlichen, die sich an komischen YouTube-Stars orientieren. In der Erwachsenenwelt, wann immer die anfängt, ist doch aber die Entwicklung, diese Omnipräsenz auch negativ zu bewerten. Also die Gesellschaft spaltet sich, jeder bewegt sich nur noch in seiner Blase. Ich brauche gar keine Nachrichten mehr von der anderen Seite. Das ist doch auch doof.
Also da gibt es auch einige Themen, die mich sehr umtreiben. Allein schon diese Allzeit Erreichbarkeit, sich da auch so gewisserweise selbst zu geißeln. Ich merke auch zunehmend niedrigschwellig in den E-Mail-Signaturen, dass man jetzt schon reinschreibt, an welchen Tagen, von wann bis wann man Mails liest und wann halt nicht, wo ich mir nur denke, ja gut, also so dieses sich selbst aktiv so gläsern zu machen, das finde ich ganz, ganz problematisch. Aber Sie haben vollkommen recht und gleichzeitig ist es so, wenn wir an die Arbeitswelt denken, ne? Also es wird sehr viel, sehr digital und ich glaube, langfristig ist da auch wieder eine große Chance, weil wir haben einfach, ob das jetzt Ausbildungsberufe sind oder ob das die Studienplätze sind. Wir haben immense Leerstellen, also mit 2e Leerstellen, die wir gerade irgendwie, wo wir keine Antwort haben, wie wir die füllen können. Und dass man eben schaut, dass dort, wo digitale Technologie unterstützen kann, ne, also Betonung auf unterstützen, weil Goldstandard ist und bleibt, glaube ich, der Mensch, aber dass man die da auch einsetzt, um da eben auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen wieder besser zu gestalten und attraktiver zu gestalten.
Ja. Gibt es da schon in Ihrer Forschung so Modellversuche?
Da muss ich dazu sagen, das ist absolut nicht mein Schwerpunkt, was jetzt die Arbeitswelt anbelangt. Ich bin da eher auf einer theoretischeren Ebene zu Hause in dem Thema. Aber ja, also überall. Wenn wir jetzt an die soziale Arbeit denken, Pflegeroboter. Also hat man vor ein paar Jahren noch in China belächelt und jetzt, wenn man sich hier mal so auf den Messen umsieht, ist das zunehmend auch ein Thema. Und also warum denn nicht? Ne? Es gibt da gibt es auch so mit Blick auf psychosoziale Unterstützung, so arbeitet man jetzt mit so Stoff. Plüschtieren, die dann auch so eine Sprachfunktion drin haben. Also wenn da Potenziale sind, die von der Zielgruppe positiv rezipiert werden, warum denn nicht? Ne? Also
Da merke ich, dass ich älter werde, glaube ich. Also dass ich mir das immer noch nicht so richtig vorstellen kann, dass ich aus einer anderen Generation komme. Wohin geht die Reise?
Ja, welche Reise ist die Frage, ne?
Naja, jetzt kommt, so defizitär es immer noch ist, aber das Metavers.
Ja, spannender Punkt. Ja.
Wird irgendwann auf irgendeine Art und Weise sicherlich ein gesellschaftliches Thema sein. Mhm. Also eine virtuelle Welt, in der wir uns letztendlich neu erfinden können. Ich denke mal, das ist ein Thema, dann entsprechend mit Brillen, also mit diesen VR-Brillen, dass wir da viel Zeit verbringen.
Ja, wo geht die Reise hin? Also gerade auch, um vielleicht nochmal einen Bogen zu vorhin zu schlagen. Also das Rechtsstaatlichkeitsthema, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich hoffe, dass wir da Lösungen finden, um dem Ganzen irgendwie zu begegnen. Da auf europäischer Ebene tut sich da auch gerade echt viel, muss man wirklich sagen. Und ich ganz persönlich, also ich zitiere da ganz gerne eine Sozialarbeiterin, die mal gesagt hat, Sozialarbeitende hoffen nicht, Sozialarbeitende kämpfen. Und das ist auch so mein Anspruch, den ich halt verfolge. Also ne, Angebote schaffen, positive Formate schaffen, schauen, wie können wir uns diese Themen einerseits, wie können wir dafür sensibilisieren, wenn es gefährlich wird? Und auf der anderen Seite, wie können wir die vielleicht auch sinnvoll einsetzen? Ne? Also alles, was wir irgendwie vereinfachen können, an, ich sage jetzt mal, den Rahmenbedingungen, um dann mehr Zeit in der Praxis mit der Klientel zu haben, dann ist es für mich sinnvoll, weil dann habe ich mehr Zeit, die ich wirklich für die praktische, für die wichtige Arbeit aufwenden kann. Und daher versuche ich dem Ganzen mit einem Optimismus zu begegnen, ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank, Frau Neumann.
Vielen Dank.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 67 mit Stefanie Neumeier. Aufgenommen am 5.11.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.